Wie versprochen, fangen wir diesen Abend mit dem großen messianischen Psalm von Salomo, Psalm 72, mit der guten Überschrift, der Friede fürst und sein Reich. Gott gibt dein Gericht dem König und dein Gerechtigkeit dem Königssohn, dass er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden rette. Lass die Berge Frieden bringen für das Volk und die Hügel Gerechtigkeit. Er soll den Elenden im Volk Recht schaffen und den Armen helfen und die Bedränger zermahlen. Er soll leben, solange die Sonne scheint und solange der Mond währt, von Geschlecht zu Geschlecht. Er soll herabfahren wie der Regen auf die Aue, wie die Tropfen, die das Land feuchten. Zu seinen Zeiten soll blühen die Gerechtigkeit und großer Friede sein, bis der Mond nicht mehr ist. Amen. Wir lesen weiter aus Micha 4, ab Vers 6. Zur selben Zeit, spricht der Herr, will ich die Lahmen sammeln und die Verstoßenen zusammenbringen, die ich geplagt habe. Und will den Lahmen geben, dass sie viele Erben haben, und will die Verstoßenen zum großen Volk machen. Und der Herr wird König über sie sein auf dem Berge Zion von nun an bis in Ewigkeit. Und du Turm der Herde, du Feste der Tochter Zions, zu dir wird kommen und wiederkehren die frühe Herrschaft des Königtums der Tochter Jerusalem. Warum schreist du denn jetzt so laut? Ist kein König bei dir? Und sind deine Ratgeber alle hinweg, dass dich die Wehen erfassen wie eine in Kindsnöten? Leide doch solche Wehen und stöhne, du Tochter Sions, wie einen Kindsnöten. Denn du musst zwar zur Stadt hinaus und auf dem Felde wohnen und nach Babel kommen, aber von dort wirst du wieder errettet werden, dort wird dich der Herr erlösen von deinen Feinden. Nun aber werden sich Vielheiten wieder dich zusammenrotten und sprechen, sie ist dahingegeben. Wir wollen auf Sion herabsehen, aber sie wissen des Herrn Gedanken nicht und kennen seinen Ratschlag nicht, dass er sie zusammengebracht hat wie Garben auf der Tenne. Darum mach dich auf und drisch, du Tochter Sions, denn ich will dir eiserne Hörner und eherne Klauen machen. Du sollst viel Völker zermahlen, in der Gut dem Herrn weihen und ihr habe dem Herrscher der ganzen Welt. Aber nun zerrauf und zerkratze dich, denn man wird uns belagern und den Richter Israels mit der Rute auf die Backe schlagen. Liebe Brüder und Schwestern, wenn man ein Jude fragt, wer ist der Herr, was ist sein Wesen? Er wird sagen, er ist der Gerechte, er ist der Heilige und der Barmherzige. Wenn man ein Christ fragt, wer ist der Herr, was ist sein Wesen? Er wird meistens antwortet, er ist die Liebe. Ich halte beide Antworten für sehr kurzschlüssig. Der Herr, der Gott Israel, Yahweh, wie wir ihn nennen, an wen Jesus Anteil hat in der Trinitätlehre, bedeutet der seiende, wirkende Gott. Gott ist Tun. Heilsgeschichtliche Tun, das ist der Bibel. Heilsgeschichtliche Tun für Israel, für die Gemeinde und für jede von uns persönlich. Eingebettet in sein Tun ist sein Heiligkeit, Weisheit, sein Gericht und viel mehr als das. Das Wesen Gottes, Yahweh, ist Tun. Und das ist in diesem Text so zentral wie möglich, denn wir haben in diesem Kapitel, in diesem kurzen Teil, ein Kapitel, eine ganze Abriss über die Geschichte Israel. Ineinander gewoben, dass kein Jude damals überhaupt wissen könnte, was wirklich geschehen wird, in welcher Reihenfolge. Ich werde euch das erst zeigen, was das ist. Das können wir im Rückblick wissen. Das ist auch öfters bei unserer heilsgeschichtliche Geschichte. Der Art, wie Gott mit uns handelt. Wir haben über Jakob, habe ich was heute gesagt. Wissen Sie, wenn Jakob nach 7 Jahren zurückgekehrt hat, Esau würde ihn umgebracht. Habe ich keinen Zweifel. Deswegen muss er noch 7 Jahre warten, um Rache nochmal, das ist ein merkwürdiger Held, der weiß gar nicht, mit wem er schläft, ja. Der Lea ist in sein Bett gebracht worden, statt der Rache, und da muss er noch 7 Jahre, ich bin sicher, dass er ungeheuer geärgert war über diesen Betrug. Aber im Rückblick Das war Vorbereitung und diese Zeit war absolut notwendig in Bezug zu Esau. Nur im Rückblick verstehen wir Gottes heilsgeschichtliche Wege. Deswegen unser Gespräch heute, was für Wegen wir gehen. Nur im Rückblick werden wir überhaupt wissen, nicht wahr? So ist es. So ist Gottes Weg. Und wenn Sie persönlich... ganz einig. Ja, das glaube ich schon, ja. Ich glaube, Sie werden das auch alle merken. Im Rückblick sehen Sie auch die Not, was Sie erlebt haben, dass Sie das nötig gehabt haben. Auch dass alle möglichen Wege, die Sie nicht gehen wollen und Sie damals nicht haben wollten, aber gute Wege für Sie. Wenn Sie immer kriegen, was Sie haben wollten, das wäre nicht gut für Sie. So in diesem Text, Gott gibt in kurzen eine Geschichte Israels. Gott, der Herr der Geschichte, in so einer Art ineinander gewoben, dass nur im Rückblick jetzt können wir ahnen, was er sagen wird. Schauen wir das an, drei zentrale Abschnitte, aber nicht in die Reihenfolge, wie sie hier steht, das ist aber ständig in der Bibel. Leute kommen zu mir und sagen, Herr Pfarrer, wie weit sind wir in Offenbarung? Das ist eine Nichtfrage. Das bedeutet, die kriegt eine Nichtantwort. Das ist nicht die Chronologie. Die Chronologie, die Kapitel in Offenbarung, ist nicht die Chronologie, was wir erleben werden. Gott gibt uns nicht die Chronologie. Es gibt keine heilsgeschichtliche Art abzulesen, wie bei einem Fahrplan. Jetzt kommt das und jetzt kommt das und jetzt kommt das. Wenn das so wäre, dann werden wir Gott in unser Griff haben. Wir haben weder seinen Heiligen Geist in unser Griff, was sehr viele Leute heute lernen muss, auch in evangelischen, evangelikalen Kreisen, noch haben wir seinen heilsgeschichtlichen Plan im Griff. Er gibt uns manche Merkmale auf den Wege, nur was wir brauchen müssen. Aber schauen wir, wie das ist. Das Erste. Leide doch solche Wehen und Stöhne, du Tochter Zions. Das ist nicht der Anfang dieser Text. Wie eine in Kindsnöten. Denn du musst zwar zur Stadt hinaus und auf den Felde wohnen und nach Babel kommen, aber von dort wirst du wieder errettet werden, dort wird dich der Herr erlösen von deinen Feinden. Micha ist Prophet, Zeitgenosse von Jesaja, Ende des 8. Jahrhunderts für Jesus. Die babylonische Exil liegt vor. 587, das liegt über ein Jahrhundert vor. Hier wird vorausgesagt, Israel wird ins Leiden gebracht. Das haben die Propheten über das Nordreich auch natürlich gesagt. Amos, Hosea und so weiter. Jetzt geht es über das Südreich, über Juda. Das ist der erste. Zur selben Zeit, aber hören Sie nicht diese zur selben Zeit. Denn alles für Gott ist zur selben Zeit. Dann kommen Sie dann in die Fehler zu denken, das ist dieselbe Zeit bei uns. Das ist es nicht. Lassen Sie weg, so der Zeit und zur selben Zeit. Das ist Gottes Zeit, nicht unsere Zeit. Zur selben Zeit, spricht der Herr, will ich die Lahmen sammeln, die Verstoßenen zusammenbringen, die ich geplagt habe. Und will den Lahmen geben, dass sie viel Erben haben und will die Verstoßenen zum großen Volk machen. Und der Herr wird König über sie sein auf dem Berge Zion von nun an bis in Ewigkeit. Das ist Jesu erste Ankunft, genau geschrieben. Sieben Jahrhundert vor Jesus wird erst ein Blick über was mit dem babylonischen Exil und dann nicht in die Reihenfolge, wie das Text hier steht, wird eine genaue Beschreibung Jesus Christus. Schau mal hier, zur selben Zeit, Gottes Zeit. Alle Zeit ist gegenwärtig für Gott. 1000 Jahre sind ein Augenblick für ihn. Wissen Sie, Einstein hat das bewiesen. In der Relativität, jetzt haben wir Physiker hier unter uns und Mathematiker, Theoretiker, Physiker und Mathematiker. Einstein hat bewiesen, in der Relativitätstheorie, was relativ ist, das ist die Zeit. Mit größerer Geschwindigkeit geht die Zeit langsam, ist relativ. Mit absolut, mit Lichtgeschwindigkeit, alles zerfließt, mit absolut Geschwindigkeit, das ist schneller als Lichtgeschwindigkeit, Theorie für uns, bleibt die Zeit stehen. Das ist Gott. Gottes Wirken. Für ihn liegt die ganze Zeit Vorsicht, alles bleibt stehen, weil er absolut Geschwindigkeit, absolut Tun ist. Das können wir nicht erfassen. Und da fängt man ein bisschen bescheiden zu sein. Und das will der Herr von uns. Dass wir lernen, ein bisschen bescheiden zu sein, mit ihm umzugehen. Und nicht mit unserem Übermut und mit unseren theologischen Kategorien und so weiter. Ein bisschen bescheiden zu lernen, ein bisschen demütig, ein bisschen gehorsam zu lernen. Zur derselben Zeit spricht der Herr, will ich die Lahmen sammeln. Wer hat die Lahmen zu sich gerufen und geheilt? Das war, die waren unrein. Die Lahmen sind unrein, nicht im gleichen Maß wie Aussätzige, aber sind unrein, weil die lebendige Kraft in denen erstarrt ist. Und die lebendige Kraft kommt von Gott. Und Jesus hat den geheilt, nicht wahr? Und die Verstoßenen. Wer ist der, der der Verstoßenen zu sich gerufen hat? Und dieser Abendmahl gehalten hat für denen auf die Straßen und so weiter. Vorgedeutet in David, Jesus, du Sohn Davids, denn die Verstoßenen gingen zu David, als sie verfolgt waren von Saul. Jesus, du Sohn Davids, das ist ein gesamtbiblisches Thema, der wahre König. Wer hat diese Themen in der Literatur am tiefsten verstanden? William Shakespeare, ein großer Christ, es gibt ganze Bücher über ihn als Christ. Henry IV, Part 1 und Part 2, Heinrich IV, Teil 1 und 2, über der gerechte König, der lebte unter Diebe und Mörder, ohne selbst ein Dieb und Mord, unter Ausgestoßenen werden. Und er ist für denen, aber er ist moralisch und ethisch in sein Leben unter denen. Er hat genau verstanden, diese ganze Geschichte, die zu Jesus führt, vorgedeutet in David. Und die Verstoßenen zusammenbringen und die ich geplagt habe, geplagt mit seinem Gesetz, dass sie unrein sind. Dass sie ausgestoßen sind nach dem Gesetz. Ich habe das geplagt. Das ist das Gesetz Gottes, die er selbst gemacht hat. Und ich will den Lahmen geben, dass sie viel Erben haben. Und die Verstoßenen zum großen Volk machen. Die Verstoßenen, die Jesus zu sich berufen hat. Und dann die Heiden, die verstoßen waren. Und der Weg ging dann zu den Heiden, zu euch, die vorher verstoßen waren, weil sie nicht zu Gottes Volk gehörten. Und der Herr wird König über sie sein auf dem Berg Zion von nun an bis in Ewigkeit. Bis ins Ewigkeit. Wie starb Jesus? Inri, Jesus von Nazareth, König der Juden. Das ist eine genaue Beschreibung um 700 Jahre vor Jesus über Jesus. Und jetzt kommt der dritte Abschnitt. Aber nicht in der Reihenfolge, wie das bei Micha steht. Und dazu kommen wir später. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, aber noch viel mehr. Nun aber werden sich viel Heiden wider dich zusammenrotten und sprechen, sie ist dahingegeben. Wir wollen auf Zion herabsehen. Aber sie wissen des Herrn Gedanken nicht und kennen seinen Ratschlag nicht, dass er sie zusammengebracht hat wie Garben auf der Tenne. Darum mach dich auf und trisch, du Tochter Zion, denn ich will dir eiserne Körner und eherne Klauen machen und du sollst viel Völker zermahlen und dir gut dem Herrn weihen und ihr habe dem Herrscher der ganzen Welt. Erstmal, die herabsehen auf Zion. Ja, wie hat man 2000 Jahre über uns Juden gesehen? Ich bin immer noch kein Jude, nicht wahr? 2000 Jahre in die sogenannte christliche Zeit. Die böse Juden, die Juden haben Jesus am Kreuz genagelt, die sind verstoßen und so weiter. Eine Verachtung für uns, die sicherlich nicht im Sinne Jesu war. Der starb als König der Juden und liebte sein Volk. Und dann die tausendjährige Friedensreich. Vorgedeutet in die Rückkehr Israel und ihre Stärke. Wie viel haben erlebt bis jetzt die eiserne Hörner und die eherne Klauen? Wir sind überfallen von alle Himmelsrichtungen. 1948 und durch Wunder, die waren echte Wunder, die Scheinwunder, haben wir bestanden. Sehr viel Wunder sind stattgefunden. Und so ist es durch die ganze Geschichte Israel, die Stärke Israel. Das ist alles dann, die ganze in ein kleiner Teil von einem Kapitel ist die ganze Geschichte Israel. Von Micha Zeit bis unserer Zeit alles gesagt werden. Warum? Weil das ist der Herr der Geschichte und sein Bibel. Und ich bin so dankbar, dass ich erst als Historiker promoviert. Ich wäre längst Ordinarius für neuere Geschichte. Ich habe gelernt, geschichtlich zu denken. Das ist biblisches Denken. Biblisches Denken ist nicht philosophisches Denken. Kant und Hegel und die deutsche modernistische Theologie. Biblisches Denken ist historisches Denken. Die Bibel atmet historische Luft, weil das ist Gottes Wesen. Er schuf Geschichte. Und hier ist die Geschichte Israel. Die ganze Geschichte von Micha bis heute in ein paar Kapitel, in Teil von einem Kapitel ineinander gewogen. Nicht in die Chronologie, mit der gleichen Aussage zur selben Zeit. Zu Gottes selben Zeit. Denn alle Zeit bleibt gegenwärtig für Gott. Warum tut er das? Warum gibt er einen anderen Zeitbegriff in diesem Text, als wie das geschehen wird? Erstmal, weil Gottes Zeit anders ist als unsere Zeit. Gott steht über die Zeit, er hat die Zeit geschaffen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ich ließ meinen Konfirmanden schreiben in ihre Bibel, vor der Anfang war Gott. Alle haben gedacht, vor der Anfang war nichts. Das darf man in der Bibel schreiben, oder? Das ist klar. Vor der Anfang war Gott. Nach der Ende ist Gott. Er hat die Zeit geschaffen. Am Anfang. Anfang ist Zeit. Himmel und Erde ist Raum. Er hat das geschaffen. Vor er das geschaffen hat, war nur er, der Zeitlose, da. Nach der Ende in sein Himmelreich ist Zeitlosigkeit. Wir können das nicht erfassen, weil wir leben in der Zeit. Deswegen steht das nach Gottes Zeit. Und das hat mit unserer Zeit sehr wenig zu tun. Dazu, er will seine Herrschaft zeigen, dass wir nicht über ihn herrschen können, sondern er über uns. Seine Herrschaft über die Welt geschehen steht nicht durch die Augen von promovierten Professoren in Geschichte. Die haben wenig Ahnung über Geschichte. Denn Gott weiß die Zukunft im Voraus, weil er schafft das im Voraus, weil das gegenwärtig für ihn ist. Kein Historiker weiß was über die Zukunft. Das haben wir längst aufgegeben, Aussage zu machen über die Zukunft, weil wir wissen zu wenig über die Vergangenheit. Es gibt hunderte von Bismarcks. Der sozialistische Bismarck, der konservative, der katholische, der evangelische, der norddeutsche, der süddeutsche, der liberale und eine Mischung. Bismarck würde sich selbst nicht mehr erkennen durch alle diese Bücher. Wer ist er dann? Und mit Gottes Geschehen haben wir mit einer ganz anderen Zeit und einer ganz anderen Wirklichkeit zu tun. Er tut. Wann und wie er will. Nicht tu mir eine Wunde jetzt. Wir herrschen nicht über seinen Heiligen Geist und nicht über ihn und seine Zeit. Und wir wissen überhaupt nicht, was gut für uns ist. Er kommt ans Ziel, als wir alle versagt haben. Nicht, weil die Jungen was Wunderbares geleistet und alle standen da bei einem Kreuz und sagen, Halleluja, der Herr ist für uns gekreuzigt. Die hauten alle ab wie feige Hunde. Und tun nie das Richtige in die ganze Passionsgeschehen. Sie schlafen ein. Mein Dackel könnte viel besser die Wache halten als Petrus, Johannes und Jakobus. Das ist ein echter Wachthund, nicht wahr? So ist es. Drittens. Wir können die Herrschaft Gottes nicht in unser Griff haben. Und deswegen gibt er uns das in einer Art und Weise, dass das nicht in unsere Reihenfolge passt. Um zu merken, du bist abhängig auf mich. Ich gehöre die Zeit, nicht du. Dein Zeit ist vergänglich, mein Zeit ist ewig. Deswegen gibt er das nicht in die Reihenfolge Offenbarung oder in die Reihenfolge hier alles. Das wird erst erscheinen und das wird zunächst und so weiter. Dass wir nicht versuchen, über Gott zu herrschen. Und wie viele Theologen haben versucht, das zu tun? Und wie viele von uns wollen das tun, Gott in unser Schämen hineinbringen? Wir sind nur ganz kleine Mücken im Vergleich mit Gott. Wissen Sie, mein Dackel wollte mich verstehen. Wir waren sehr nah zueinander, wenn er mich nicht gebissen habe. Und eines Tages, mein beste Bibel, der Bibel, mit der ich ständig arbeite, eine ledergebundene Bibel, die ich als besondere Geschenke kriege, war zerfetzt in mein Zimmer. Und der Dackel war versteckt unter dem Sofa. Er hatte die ganze Bibel durchfressen, um rauszukriegen, warum ich ständig in dieses Buch lese. Er war eifersüchtig und neugierig zugleich. Was das Verständnis von mir und von dieser Bibel ist noch viel näher, mindestens zu mir, als mein Verständnis von Gott, weil wir gehören den gleichen Tag der Schöpfung, der sechste Tag. Gott gehört das alles und der siebte Tag, der messianische Tag der Frieden und der Ruhe. Wir müssen Bescheidenheit lernen und nicht immer sagen, so wird's geschehen und das wird geschehen und das muss getan und ich weiß das. Wir müssen Bescheidenheit lernen. Alles, was wir besprechen. Einfach, wir werden uns alle überraschen. Wir werden sehr überraschen, wer in den Himmelreich kommt. William Shepbrook hat einmal gesagt, wir werden staunen, was alles im Himmelreich geschieht. Es gibt in Württemberg natürlich einen schwäbischen Pietismus, denen die glauben, dass nur Spätzle und Maultaschen da oben serviert werden. Aber die werden eher Überraschungen erleben, glaube ich, ja. Ja, das gibt auch. Ja. Viertens, biblische Prophetie geht letzten Endes nicht über die Zukunft. Diese Rate über prophetische Reden, was für ein Unsinn, wie das heute verdreht ist. Prophetische Reden ist gegenwärtige Reden. Es gibt keine zukünftige Reden nach der Bibel. Wer was hinfügt zu Gottes Wort, ist nicht erlaubt. Wo steht das? Am Ende der Bibel.
Was soll das für prophetische Quatsch sein? Sei überhaupt nicht mit Prophetie. Prophetie ist Gegenwart.
Ich habe sehr viele Bücher über die Propheten geschrieben und ich merke, dass ständig wird gesprochen jetzt zu der Gemeinde.
Und es ist auch gegenwärtig, wie ich vorher gesagt, denn für Gott ist alle Zeit gegenwärtig. Das hat T.S. Eliot in seinen wunderbaren Gedichten. Wer kennt Thomas Sturmes Eliot, der große englische christliche Lyriker? Er sagt, für Gott alle Zeit ist gegenwärtig. Er hat verstanden, Zeit für ihn sehr zentral, für mich auch in meiner Dichtung. Zeit, alle Zeit ist gegenwärtig für Gott. Das bedeutet, Prophetie geht um Gegenwart. Zuerst, die Propheten reden zu ihr Volk. Sie reden jetzt, hier und jetzt. Aber die biblischen Propheten, nur die, erleben die Einbruch Gottes Gegenwart. Und Gottes Gegenwart ist zeitlos. Und deswegen geht es bis in die letzte Zukunft. Aber das ist auch Gegenwart, die Gegenwärtigkeit Gottes. Das ist Prophetie. So, hier haben wir eine heilsgeschichtliche Umriss in einer Art und Weise gegeben, die nur in Rückblick gesehen sein könnte. Warum? Nicht nur, dass wir nicht darüber verfügen können, sondern dass wir in Rückblick merken können, aha, so hat der Herr gemeint. Ich habe es nicht verstanden. Und so werden wir auch staunen über Gottes heilsgeschichtliche Wege am Ende der Tage, wie er das alles zusammenreimt, die ganz anders gehen wird als alle unsere Theorien über ihn, weil wir nicht über ihn verfügen können, weil er verfügt über uns. Der Ruf ist zu Demut, der Ruf ist zu Gehorsam, der Ruf ist zu begrenzter Kenntnis. Mit einer Kenntnis, er weiß viel besser, was gut für mich ist, als alles, was ich wissen kann. Das ist nicht der Kult, das ist nur, was der runtergefallen ist. Ja. Okay. Next, diese Thema Geburtswehen. Da kommt es hier sehr deutlich. Wie, und sind deine Ratgeber alle hinweg, dass dich wie die Wehen erfassen, wie in Kindsnöten? Na, das sind eine schöne Sprache für die Frauen. Na, wir gucken und wir sehen, wie die Frau in Not ist. Aber diese Schmerzen sind so stark, kein Mann könnte das aushalten. So habe ich von Ärzten das gehört. Frauen können stärkere Schmerzen erleben als alles, was wir erleben. Das glaube ich. Geburtsschmerzen bedeutet, dass der Weg zu Gottes Ziel geht nicht über Vorleistungen von uns. Weder von Werken noch von Gaben. Ein neuer Katholizismus, der Glaube an Geistesgaben. Als Vorleistung. Das ist ein neuer Katholizismus auf ein mystisches Niveau. Es kommt in die dunkelste Zeit, als wir keine Antwort mehr haben. Wie war es bei der ersten Ankunft Jesu? Schauen wir die Lage an. Wir haben vier Gruppen in Israel und alle versagen. Die beste Gruppe, die Gruppe, der weiß, wir brauchen keine Vorleistung für den Krieg. Die Zeloten sehen was anderes hier. Dass die Auferstehung wird geben, dass die ganze Schrift gilt, anders als bei den Sadduzäern. Die, die am nächsten zu Jesus stand, war sein schlimmster Feind. Und das sind die Pharisäer. Die gelten in Israel bis heute als die frommste der Frommen. Und die sind viel frommer als wir. Die haben ständig gebetet, ständig gute Werke getan. Und Gott, Jesus, entblößt sie als Heuchler. Denn in euren Herzen ist Ehebruch und Mord auch in uns. Ist unser Herz, ich habe in ein Gebet geschrieben, mein Herz ist der Herz der Pharisäer. Und wer das nicht glaubt, der ist unehrlich. Wir sind nicht besser als die Pharisäer. Nur, wir wissen, dass Jesus ist der Weg und der Antwort, nicht meine Gedanken, nicht meine Wege. Das ist der Unterschied. Alle versagen. Und die Jungen? Sind die besser? Die hauen ab vom Kreuz. Die schlafen ein, wenn sie die Wache halten. Die verleugnen ihn. Das bedeutet, am Ende, wenn Gott ans Ziel kommt, ist Dunkelheit. Das hat Jesaja deutlich gesagt über die Dunkelheit. Und Licht. Wie bei der Erschaffung der Welt. Dunkelheit über das Land und dann würde Licht. Und er bringt das und nicht wir. Keine Vorleistung. Nicht unsere Frömmigkeit, sondern trotz unserer Verfehlung. Das bedeutet nicht, dass wir unfromm. Wir sollen versuchen, so fromm wie möglich in seinen Sinne, aber mit einer ehrlichen Erkenntnis, wie unfromm wir im Herzen sind. Solche Art habe ich nie gesehen. Nur einmal habe ich Engel begegnet, das war in Hessen. Haben wir jemanden hier aus Hessen? Jawohl, da sind, wo die Engel wohnen. Ja? Das war in einer Gemeinschaft, ich grüßte die Leute wie immer, sagte Jaffin. Und die alte Frau sagt, Engel. Grüßte ich den jungen Mann, sage Jaffin. Der junge Mann sagt, Engel, eine lange Geschichte kurz zu machen, jeder zweite in diesem Ort heißt Engel. Der Prediger heißt auch Engel. Ich habe gesagt, warum nicht Erzengel, nicht Raphael, Michael, es gibt vier Möglichkeiten. Er sagt, allgemeine Priestertum, Herr Pfarrer, das ist eine gute Antwort. Ja? Und da oben saßen anscheinend alle die Engel. Da war ein Teil oben, wo wir in der Synagoge die Frauen sitzen, da sitzen anscheinend die Engel oben und die anderen sind da unten. Ja? Aber sonst habe ich nie Engel gesehen. Geburtswehen. Wo ist am Dunkelsten? Wir haben gesprochen heute über Israel und die Zukunft. Und ich glaube, wir alle wissen, dass es gibt keinen Weg von uns aus. Weder der Friedensweg noch der Weg der Stärke. Denn die Welt ist gegen uns. Und beide werden zu Zerstörung gehen. Und wir wissen sehr biblisch, dass am Ende der Tage die Feinde bricht durch. Das wissen wir beide sehr genau. Alle unsere Gedanken, so klug wie sie sein könnten, letzten Endes wird keine Antwort. Nur der Messias bringt diese Antwort. Man kann es so oder so sehen. Die Juden sehen es nicht nur so oder so, sondern so oder so oder so oder so oder so oder so. 30 Juden, 31 Parteien, sagt Churchill. Bubes hat 14 Rabbiner gefragt um ein rabbinisches Bescheid und er hat 16 Antworten gekriegt. Ja? So ist es unter uns Juden. Ja? Ja, nur 16. Ja, ja. Warum er uns gewählt hat, wir sind ein merkwürdiges Volk. Warum er uns gewählt hat, das ist eine Sache. Wir sind sehr glücklich darüber, aber manchmal fragen wir darüber. Dann gibt es dieser nächste Punkt, ist kein König bei dir. Das ist eine ganze biblische Geschichte. Israel soll keinen König haben. Denn wer ist der König in Israel? Gott ist der König in Israel. Und Israel ruft nach einem König. Wir wollen kein Richter, wir wollen ein König sein. Und die Antwort wird links und rechts klar gemacht. Israels König ist Gott. Und wenn ihr einen König habt, ein Weltlicher, ihr müsst ihn dienen, ihr müsst ihn unterwerfen, gibt diese Geschichte in der Rüchtebuch, über welche Baum soll über Israel herrschen. Und alle sagen nein. Und dann der Dornbaum. Das ist natürlich eine Vordeutung über Jesus. Der Dornbusch, Jesus mit der Dornkrone und so weiter. Der Niedrigste. Der wird dann der König sein. Ständig Kritik über das Königsein. Aber Gott lässt nach. Gott gibt Israel einen König. Und wissen Sie, was für ein König? Ein König, der Israel spiegelt, Saul. Äußerlich stark, die wollen einen äußerlich starken König, in innerlich schwach und ungehorsam. Und aus diesem König, aus einem Weg, den Gott nicht gehen wollte, Gott bringt sein Wege ans Ziel. So ist unser Gott. David kommt als der Inbegriff der wahre König. Aber David, für alle seine Größe, ist ein Ehebrecher und Mörder. Und dann gibt in der Bibel, in die Chronikenbuch, ein David dargestellt ohne Ehebruch und Mord. Und das ist der Übergang zu dem endgültigen König, Jesus von Nazareth. Ist ein König bei dir? Es gibt keinen König mehr. Wissen Sie, wer König ist für die Juden? Schauen Sie ein jüdisches Torah an. Die Ausschmückung zeigt, das ist, wo unser König ist, in sein Wort, in sein Gesetz. Für uns, Jesus, ist die Erfülle des Gesetzes. Nicht wahr? Moses sagte euch, ich sage euch, und er erfüllt das alles. Diese ganze Thema über König, Jesus starb als König der Juden. Und wenn Jesus wiederkommt, er wird zeigen, dass er König ist. Diese ganze Problematik, ich will euch nur die historische Umriss, denn das ist die Art, biblisch zu denken. Biblisch zu denken ist nicht, da steht es geschrieben. Das ist sektiererisch und modernistisch. Modernismus ist sektiererisch. Das bedeutet, Aussagen in die Bibel aussehen, ihr gesamter Rahmen und die Rahmen, in denen sie steht, zu sehen. Und so macht man Frauentheologie, Feminismus, und so macht man für die Homosexuelle, und so macht man für Friedenstheologie. Das ist alles der gleiche wie die sektiererische Art, Schriften aus ihrem Zusammenhang zu reißen. Biblisches Denken ist gesamtbiblisches Denken. Und wissen Sie warum? Weil Gott ein Herr der Geschichte ist. Und die Bibel geschichtliches Werk. Und Gott sieht das als Einheit, immer gegenwärtig für ihn. Nächste Aussage. Wenn Sie diesen Text genau durchschauen, kommen Sie zu einer tiefen lutherischen Kenntnis. Und das ist, Gottes Gericht und Gottes Gnade sind unzertrennbar. Läuft durch die ganze Bibel. Wo Gott richtet, ist ein Angebot der Gnade. Schauen Sie, ich gebe Sie nur ein paar Beispiele durch Erfahrungen, die ich gehabt habe mit Schriftauslegen, mit Bücherschreiben. Als Gott die Entscheidung gemacht hat, die Urmenschen zu zerstören, nach allem Möglichen, ihr Wege, die sie begangen haben. Mord, Massenmord, Okkult, Engelehe und so weiter. Aufstand gegen Gott. Noah fand Gnade bei ihm. Ein Satz. In das Gericht ist eine Antwort der Weg des Gnade. Oder denken Sie an eine ganz andere Art von Beispiel. Aber das ist eine gesamtbiblische Thema. Irgendwann werde ich ein Buch darüber schreiben. Gericht und Gnade als zentrale biblische Themen. Schauen Sie mit Simpson. Sie wissen wer. Simpson, der Langhaarige, das ist nicht mehr Mode unter uns. Ich merke wenig. Mein Alter hat weniger lange Haare, sowieso. Simpson wird verleitet. Gott will, dass er mit Philistermädchen zu tun, dass Israel unruhig wird und nicht unter Philisterherrschaft. Aber er geht zu weit. Er gibt sein Geheimnis weg zu dieser ersten Friseuse in der Bibel. Der Lila mit dem kurzen Schnitt, 1100 Silberstück für den kurzen Schnitt, als ein reicher Friseur, nicht wahr? Und dein Augen wird ausgestochen sein, Vergeltung. Und was steht als letzter Satz? Sein Haar fing an zu wachsen. Das brauchen Sie nicht, diesen Satz, aber ich könnte das wohl brauchen, ja? Sein Haar fing zu wachsen, ja, viele von uns könnten das wohl brauchen, ja? Immer läuft durch die ganze Bibel. Was, liebe Brüder und Schwestern, ist Kreuz? Kreuz ist Gericht und wir haben das längst vergessen. Gericht, 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 wir haben Gott umgebracht. Die Römer, Pilatus kann seine Hände nicht in Unschuld waschen, er könnte Jesus immer befreien, wenn er wollte. Wollte ihn dieser Jesus von Nazareth, der sich Judenkönig nennt und der besiegelt damit seinen Tod, heilen und herrschen. Und die Juden, wir schlagen ihn im Geist und die Jünger, die hauen ab wie feige Hunde. Gericht! Gottesmörder. Die Antwort auf das bedeutet die Zerstörung der Welt. Eine Welt, der Gottesmord und wo alle umfassend sind. Heiden, Juden und Junge. Total Versager. Die Antwort muss Zerstörung der Welt. Und wie antwortet Jesus? Vergib ihnen nicht, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er geht durch dieses Gericht zum neuen Leben für uns als Antwort der Gnade im Hinsicht des Gerichts. Liebe Brüder und Schwestern, was bedeutet das seelsorglich? Ist es nicht wahr, dass die Gerichte, die wir von Gott erlebt, die Schläge, die wir von Gott erlebt, war der Weg zu seiner Gnade? Ich kenne als Pfarrer kein einziger Mensch, der zum Glauben kam durch die Wunder der Schöpfung. Es gibt ein paar Genien wie Einstein und Heisenberg, die das getan haben. Ich kenne keine, die durch menschliche Liebe zu Glauben gekommen. Ich habe so ein weiches Sofa zu Hause, als ich in Mannheim Pfarrer war, wo die Trauenden kommen zu das Traugespräch. Und es ist so weich, das geht bis zum Boden runter. Und sie schauen mich mit so großen Augen an und sie lernen, die Geheimnisse der Liebe kommt nicht von uns, kann nicht erklärt, kann nicht geschaffen. Das kommt von Jesus. Und kein Mensch kommt zu Glauben durch diese Erkenntnis, auch wenn sie darüber staunen. Aber so sind wir gemacht, weil wir sind, nicht gemacht, sondern so sind wir gefallen. Menschen kommen zum Glauben, weil sie geschlagen sind. Das ist eine sehr traurige Erkenntnis, aber das ist meine Erkenntnis. Die Menschen, die ich kenne, die zum Glauben gekommen an Jesus Christus, sind geschlagen. Verschiedenen Art. Sie verlieren ihre Frau, sie werden Krebs kriegen. Oder wie ich, sie kommen an eine eigene Grenze. Meine Grenze, ich habe versucht, als Wissenschaftler, und auch als Künstler, Kunst geht viel tiefer als Wissenschaft, das wissen wenige Deutschen, aber Tolstoi hat das sehr gut gewusst, er war auch ein Wissenschaftler, Schütz hat es auch gewusst, der war auch ein Wissenschaftler. Ich bin an meine eigene Grenze gestoßen, ich könnte die zentralen Themen des Lebens nicht antworten. Woher komme ich? Wer bin ich? Was für Sinn hat mein Leben? Was für Sinn hat Leiden und Tod? Ich wurde geschlagen und dann habe ich Antworten gefunden, durch die Bibel. Wir haben in meiner Gemeinde in Malmsheim, das war eine sehr interessante Sache, ein waschechter Heide. Er war württembergischer Meister in mehreren Disziplinen in Leichtathletik im Dritten Reich und er hat geweigert, in eine Kirche zu gehen. Sogar hat er Angst damit, so sind die Heiden.
So ist es heute, dass der Heilige Geist ihn fesseln könnte, dass er nicht mehr rauskommt. Er ging nie in eine Kirche. Ja, sondern anscheinend war das so, weil er geweigert sich, als Tourist in eine Kirche zu gehen. Und seine Frau starb.
Und wir haben ein Beerdigungsgespräch. Das ist das Gespräch. Traugespräch, Hochzeitsgespräch, das ist alles schön und nett. Aber die Beerdigungsgespräch, das ist, was zählt. Und er ist zum Glauben gekommen. Er würde gerichtet sein. Denken Sie an Ihr eigenes Leben. Der Weg zum wahren Glaube geht um das Gericht. Das ist der Weg zu Gottes Gnade. Gericht in Leiden, die wir erlebt, Menschen, die wir verloren haben, Leiden an uns selbst. Das ist der Weg. Der Mensch ist nicht gut. Wenn der Mensch wirklich gut wäre, werde der Mensch durch die Staunen über die schöne Schöpfung, durch die Staunung über Liebe und alles Mögliche zu glauben. Der Mensch kommt nicht zu glauben durch das, sondern durch Gericht. Und hier, in Gottes geschichtlich, heilsgeschichtliche Wege, in diesem Text ist so viel von Leiden und so viel von Erlösung. Alles ineinander gebracht werden. Warum? Weil die gehören zueinander. Gericht und Gnade, ein zentrales biblische Thema. Ein nächster Punkt, ja, reden wir wirklich über sehr zentral biblische Themen durch diesen Text. Wie ich sage, die Bibel ist auszulegen als Ganzes. Es gibt kein Alt- und Neues Testament, es gibt nur eine Bibel. Jesus Christus als der Mitte durch zentrale Themen, und das ist, was wir jetzt behandeln, und durch zentrale Bilder. Das haben wir auch manches gehandelt. Hier wird ständig zu Israel gesprochen. Na, das ist schwierig für manche Christen. Wir reden nicht in dieser Art, die Deutschen, die Franzosen, oder reden wir realistisch, die Schwaben, die Bayer, die Sachsen, so reden wir nicht, sondern geht um ich. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Aber in diesem Text geht es nicht um ich. Es geht um ein Volk Israel. Das hat Luther Problem gemacht, und Luther hat einen Riesenfehler mit dieses gemacht, weil alles, was Luther tut, war von Riesenausmaß, auch wie ich sage, seine Fehler. Er könnte nicht vorstellen, dass ein kollektives Bund immer noch gültig ist. Das Bund mit Israel ist nicht ein persönlicher Bund. Ein Jude bekennt sich zu seinem Gott in kollektiver Sinn. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, Hüro Israel. Der Herr ist unser Gott, nicht mein Gott. Der Herr ist eins oder einer. Das ist eine kollektive Aussage, nicht eine persönliche Aussage. Wie bekennen wir uns? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Aus Schwaben, aus Badener, ich weiß, man sagt nicht Badenser, sondern Badener, das habe ich auch gelernt mit der Zeit. Ja, aus Sachse und so weiter. Ein total anderer Bund. Persönlicher Bund aus allen Völkern. Das alte Bund ist ein kollektives Bund aus das Volk Israel. Und sie werden ihn annehmen, den sie durchbohrt haben. Und der Geist des Gnade und Gebet, ein Tauftext, wird ausgegossen über ganz Israel. Denn die Errettung Israel wird am Ende ganz heikel. Nicht eine Person. Es ist ein ganz anderer Bund. Und wir müssen über unser Schatten springen, Christen. Wir müssen über Schatten springen, um in ein anderes Verständnis des Bundes. Das Bund mit Israel ist nicht ein persönlicher Bund, es ist ein kollektives Bund. Wissen Sie, wir müssen überhaupt viel über unsere eigene Schatten springen. Denn Gottes Wort in vielen Hinsichten geht gegen menschlicher Verstand und menschliche Wünsche. Weil Gott viel höher ist und viel besser weiß. Und wenn wir andere Menschen verstehen wollen, wenn wir wirklich Psychologen im wahrsten Sinn, sollen wir lernen, dass jeder Mensch anders ist als ich. Ich kenne viele, auch Sigmund Freud gehört dazu, der glaubte letzten Endes, wenn er sich selbst in die Tiefe versteht, versteht er andere. Unsinn. Das war der große Fehler Freuds. Und es ist total unpsychologisch. Ich bin anders als Sie. Und Sie sind anders als ich und jeder Mensch ist anders. Deswegen müssen wir ständig über unser Schatten springen, um Verständnis hier. Und das ist ein sehr grundsätzlich biblisches Verständnis. Israels Weg ist ein ganz anderer Weg als der Weg der Neue Bund. Und Israel muss manchmal Methoden benutzen, die nicht den Neue Bund erlaubt. Manche sagen, Israel hat kein Recht, sich zu verteidigen. Israel soll die Waffen niederlegen, dann kommt Gott. Das ist die Argumentation jüdischer Schariot. Herausfordern, Gott zu tun, was wir von ihm haben wollen. Israel muss sich verteidigen, bis Gott die Waffen aus der Hand nimmt, sonst werden wir alle ins Meer geworfen. Wir können nicht neutestamentliche Gedankengut auf das alten Bund und Gottes Weg mit denen hinübertragen. Das ist eine ganz andere Art. Es ist der gleiche Gott. Aber eine ist ein kollektiver Bund und die andere ist ein persönlicher Bund. Eine wollen wir gegen Politik. Ich predige kein Politik. Aber wenn wir über Israel reden, wir müssen politisch reden. Das haben wir beide getan, nicht wahr? Das ist eine ganz andere Sache. Und wir müssen lernen, die Unterschied zwischen ein persönlicher und ein kollektiver Bund und die unterschiedliche Weg Gott mit Israel als mit uns. Manchmal denke ich, dass die Juden näher zu Jesus gelebt haben als wir. Nicht manchmal, sondern öfters. Wer hat die andere Backe hingehalten, als wir geschlagen waren 2000 Jahre? Wir. Nicht, weil wir besser sind, sondern weil wir keine andere Wahl gehabt haben. Und wer hat heilige Kriege oder Kriege, Gott strafe England, Gott strafe Deutschland, Gott strafe Russland? Das waren die sogenannten Christen. Glauben Sie wirklich, dass wenn wir die deutsche Volk angetan hat, was sie uns angetan, dass es überhaupt Deutsche geben, die vergeben sein könnte? Wenn ein Drittel des deutschen Volk von Juden umgebracht werde? Ich wäre wirklich, als Pfarrer musste ich kenne ein paar, wo ich glaube, die dazu fähig sind. In Israel gibt es Menge von Juden, die bereit sind zu vergeben, nach dem Dritten Reich. Und was hat Jesus uns gelernt? Über wie öfters wir vergeben sollen. Er redet als Jude zu Jude. Ich glaube, wirklich sehr wenig Deutsche sind wir. Das ist ein hartes Wort, aber ich bin Pfarrer. Ich bin 20 Jahre in Dienst in einer Gemeinde. Ich kenne sehr wenig, die ich glaube, diese Vergebungsbereitschaft. Wenn ein Drittel der Deutschen umgebracht. Das bedeutet jetzt ein Drittel 25 Millionen Deutsche, wahllos wie Tier, im Schlimmsten als Tier umgebracht werden. Ich glaube, es wird sehr wenige Deutsche, die fähig sind zu vergeben. Habe ich falsch gesagt? Ich kenne sehr wenig. Ja, aber ich sage als Pfarrer, was ich erlebt habe. Die Identitätsfrage. Dass ein ganzes Volk hier errettet wird. Wir müssen verstehen auch, dass Identität, wer ich bin, eine sehr zentrale Thema in der Bibel ist. In einem kollektiven Bund, die Identität ist kollektiv, aber nicht nur das. Bis zur Zeit der babylonischen Exil, meine Identität ist nicht ich. Das ist für einen modernen Christ unvorstellbar, dass ich etwas anderes bin als ich selbst. Ich bin mein Vaters Sohn, mein Großvaters Enkel und bis in vierten Glied. Das ist ein Teil meiner eigenen Person. Und wenn zum Beispiel König David gesagt wird, durch sein Buße, sein Leben wird errettet, aber die Strafe geht auf seine Söhne. Das wird immer sehr schön gelesen sein. Es ist alles anders als schön. Es ist schrecklich. Denn das geht auf seine eigene Zukunft, seine eigene Person. Ich habe einen Onkel gehabt, mein Zweitlieblingsonkel, Onkel Julius. Der hat drei Söhne. Alle starben für ihn. Der eine starb an AIDS. Er war der Erste, der das gehabt. Man hat gar nicht gewusst, dass es AIDS war. Er war Homosexuelle, das habe ich nur nachher gelernt. Eine starb in einem Autounfall und die andere starb an einem Herzinfarkt. Und sein ganzes Nachkommen war weg, seine Kinder. Und dann seine Frau starb. Und mein Vater berichtet mir, was passiert ist. Es gibt nur so viel von Leiden, die ein Mensch ertragen kann. Auch für meinen Onkel Julius. Er hat eine Blume im Grab geworfen. Er sagt, Wiedersehen, Gertraud. Und er aß nicht. Und er trank nicht und er starb zwei Wochen später. Aber diese Themen, dann ändert sich, und das ist sehr wichtig für eine Lesung, unser Text und alle Texte in der Bibel, mit Hesekiel 18. Und Hesekiel natürlich kommt nach Micha. Und dieser Text hat Luther mit seinem Scharfsinn genau verstanden. Etwas, was die katholische Kirche zum Beispiel nie verstanden, wo sie glaubt, dass Maria Eltern bis in vierten Glied musste auch alle rein sein. Denn es steht, ins Gericht werden wir selbst beurteilt. nicht für die Sünde oder Leistung oder Glaube unser Vater und so weiter. Mit Hesekiel Achse ist ein neues Ich-Verständnis. Und ich will Sie auch hier aufmerksam, weil ich rede jetzt sehr grundsätzlich. Alle Änderungen, die stattfinden in der Bibel, fast alle, finden in das Alte Testament statt und erreichen ihr Vollendung in das Neue Testament. Das Selbstverständnis, auch alle möglichen Verständnisse, entwickeln sich total anders im Alten Testament. Auch zum Beispiel Gottes Gnade und was dazu gehört, so sein Segen und sein Gnade. In die Urtexte, das bedeutet Reichtum, das bedeutet ein langes Leben. Bei Psalm 73, warum geht es den Gottlosen so gut und ich muss leiden? Ein total anderes Verständnis. Sie müssen lernen, das Alte Testament historisch nicht mit kritisch-historischen Methoden die Chronologie zu ändern, sondern von der Bibel als Einheit her zu verstehen. Und ich werde dann am Schluss das Seelsorgerliche. Denn das Seelsorgerliche ist überhaupt nicht zu trennen von der Heilsgeschichte. Denn wenn Gott ein Gott der Geschichte ist, Yahweh, das ist Heilsgeschichte für Israel, für die Gemeinde und für jede von uns persönlich. So in zentralen Psalmen, wie wir werden sehen in Psalm 72, nachdem geredet wird über sein Herrschaft über alle Könige, dann plötzlich über die Armen, die Bedürftigen, die einzelnen Menschen. Das bedeutet, was bedeutet dieser Text? Und das ist die Frage jeder Predigt und jeder Pfarrer, der ein Pfarrer ist. Was bedeutet dieser Text für mich? Seelsorgerlich, persönlich. Wenn so ein Volk gesagt wird, in einer verschlüsselten Art und Weise, dass ihr Zukunft sehr viel Leiden, aber sehr viel Verheißungen bringen wird. Und das ist, was gesagt wird. In einer Art und Weise, dass es unverständlich ist, historisch, was kommen wird. Was bedeutet das für mich? Das Erste. Ich soll nicht dabei sein, ständig nachzudenken und nachzufragen, was kommt next. Und wie wird der heilsgeschichtliche Plan weitergehen? Das gehört Gott, das gehört mir nicht. Und das zeigt er hier, dass das in einer Art und Weise so ist, dass wir das nicht hinterkommen. Wir sollen aufhören zu spekulieren. Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben viel spekuliert. Es hat denen nicht geholfen. Aber was ist das zu wissen, und ich sage es euch sehr deutlich, dass Leidenszeiten auf uns kommen. Denn die Endzeit ist ein Leidenszeit. Nicht diese schöne christliche Rede, ach, wir werden entrückt am Anfang der Leidenszeit, die Juden werden alles leiden. Was für eine unchristliche Art zu reden. Die Juden werden immer leiden und wir sind nur da, um verherrlicht zu werden. So geht es nicht. Wenn das neue Bund ein Leidensbund ist, nehmet und trinket mein, das ist mein Blut. Und wenn das alte Bund immer mehr gelitten hat, als wir es wieder eine Zeit geben, Gott sei Dank, wo wir in diese Leiden hineingeführt, und wir sehen das überall in der Welt. In China sehen wir das, in Uganda, was wir da erlebt, in Afrika, überall kommt, und wir leiden jetzt hier, auch unter die Badner leiden wir hier. In die Kirche, in die Verflachung, in die Verweltlichen, in die Welt. Aber lassen wir nicht vergessen, dass wir leiden an uns selbst. Zentrale christliches Leiden ist Leiden an uns selbst. Wie gehen wir mit der Kenntnis, dass schwere Leidenszeit über uns kommen, in wen wir aus Vergebung leben, aus Buße leben? Die erste von den 95 Thesen, die erste Rede Jesu, Johannes der Täufer und so weiter. In wen wir persönlich, das ist ein persönlicher Bund, unser Bund, dass wir persönlich leben aus Vergebung. Vergebung nicht für was alles mit den jungen Leuten oder mit dieser Frau, der um die Ecke lebt oder was, sondern für uns. Denn wenn wir das tun, gewinnen wir eine neue Sicht der Wirklichkeit. Und das geht es seelsorglich. Abraham, schau auf die Sterne. Schau weg von deiner Drängen nach deiner Antwort. Schau zu mir her. Schaue zu Gottes Wort, zu Gottes Verheißung. Als Christ schaue zum Kreuz. Das bedeutet, wir haben eine doppelte Perspektive, in wen wir leben. Als Verlorenen uns selbst und gerettet in Christus, als Jakob und Israel. Der Ich-Perspektiv ist die Perspektive der Unsicherheit. Was bringt morgen? was für Leiden kann kommen, was für Krankheit kann kommen, was für Unsicherheit kann kommen. Was kommt jetzt mit Israel und die Weltende? Nicht Weltende, sondern Anfang der tausendjährigen Friedenszeit über schwere Gerüchte. Auch für die Heiden, aber sehr deutlich. Für heidnische Länder. Deutschland ist ein heidnischer Land, nicht wahr? Nur heidnischer Land. Das ist der eine Blick und das ist der Blick, der Eigenblick. Und dann gibt der andere Blick. Der Blick Abraham, schau auf die Sterne, der Blick auf Jesu Kreuz. Und je tiefer wir leben aus diesem Kreuzesblick, und das ist kein Blick, sondern eine Hingabe zu ihm, aus seiner Vergebung, je mehr die andere Blick verschwindet, je tiefer wir mit Jesu Leiden leben, je besser wir eigene Leiden und Not ertragen können, weil wir wissen, er trägt das mit uns, er führt uns, er gibt uns Zukunft, er gibt uns Trost. Ich gebe euch die extremste Beispiel, die ich kenne in diesem Fall. Im Dritten Reich gab es in Württemberg, die pietistische heilige Württemberg, ein einziger Pfarrer, der den Mut gehabt hat, nach Kristallnacht, Land, 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 höre des Herrn Wort, deutlich die Wahrheit zu sagen, gegen Hitler, die Nazis und alles, was sie getan hat, mit der Verbrennung der Synagoge und so weiter. Und der SS war immer bei ihnen im Gottesdienst. Und er hat eine Bibelstunde im Land, und als er zurückkam, die werden spaliert, das ist nicht wie eine Hochzeit. Mit ihr Stiefel, die sind Untermenschen, die sind tierische Gestalten, schlimmer als Tier. Die Sprache, was sie gegen die Juden, ist die Sprache, die denen selbst spiegelt, Untermenschen. Und sie haben ihn so zerschlagen und getreten, dass fast alles in sein Leib gebrochen war. Und er ging ins Krankenhaus, und der Erste, der ihn besucht, die Aussage über diesen Mann, ein ganz kleiner Landfahrer, kein berühmter Fahrer oder Prediger, ganz kleiner Landfahrer, so wirkt Gott. Und der Mann sagte, als die gegen mich losging, kam eine Frieden über mich, die ich nie im Leben erlebt habe. Eine Nähe zu Christus, die unbeschreibbar war, als ob ich selbst im Himmelreich war, total erlöst, dass ich gar nicht die Schmerzen merkte. Liebe Brüder und Schwestern, das ist unser lebendiger Heiland, Jesus Christus. Vertraue auf ihn. Lebe nicht in Angst, sondern in Geborgenheit, in Gehorsam, in Zuversicht und Leben aus dem Kreuz. Das ist der Weg zu unser Heil, der gekreuzigte Herr. Er wird sie die Kraft geben, er wird sie die Führung, ich habe das viel erlebt, zu seiner Zeit, wann und wie er will. Amen. Wir beten den ganzen Psalm 72. Auf den Anfang nochmal. Gott, gib dein Gericht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, dass er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden rette. Lass die Berge Frieden bringen für das Volk und die Hügel Gerechtigkeit. Er soll den Elenden im Volk Recht schaffen und den Armen helfen und die Bedränger zermahlen. Er soll leben, solange die Sonne scheint und solange der Mond währt, von Geschlecht zu Geschlecht. Er soll herabfahren wie der Regen auf die Aue, wie die Tropfen, die das Land feuchten. Zu seinen Zeiten soll blühen die Gerechtigkeit und großer Friede sein, bis der Mond nicht mehr ist. Er soll herrschen von einem Meer bis ans andere, und von dem Strom bis zu den Enden der Erde. Für ihn sollen sich neigen die Söhne der Wüste, und seine Feinde sollen Staub lecken. Die Könige von Tarsis und auf den Inseln sollen Geschenke bringen. Die Könige aus Saba und Sheba sollen Gaben senden. Alle Könige sollen für ihn niederfallen und alle Völker ihn dienen. Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Er wird gnädig sein den Geringen und Armen, und den Armen wird er helfen. Er wird sie aus Bedrücken und Frevel erlösen, und ihr Blut ist wertgeachtet für ihn. Er soll leben, und man soll ihn geben von Gold aus Saba. Man soll immer da für ihn beten und ihn täglich segnen. Voll stehe das Getreide im Land, bis oben auf den Bergen, wie am Libanon, rausche seine Frucht. In den Städten sollen sie grünen, wie das Gras auf Erden. Sein Name bleibe ewiglich, solange die Sonne währt, blühe sein Name. Und durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker, und sie werden ihn preisen. Gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich, und alle Lande sollen seine Ehre voll werden. Amen. Amen.